Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Zuschüsse zu den Heizkosten für die Menschen, bei denen es besonders eng ist. Der Gesetzentwurf dazu kam jetzt in den Bundestag. Und soll es Brüsseler oder Bonner Kartellrecht sein, das die Macht der Internetkonzerne bremst? Auch das war Thema im Bundestag und zu beidem gleich mehr. Zum Start der Sendung aber der EU-Afrika-Gipfel, der heute zu Ende ging. Mit Ergebnissen oder vor allem guten Absichten? Peter Kapern dazu.
Von jetzt an soll alles besser werden im Verhältnis von EU und Afrika. Eine gemeinsame Vision für 2030, so lautet der Titel der Abschlussdeklaration, auf die sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen und der Afrikanischen Union verständigt haben. Und selbst Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja bekanntermaßen eher dem Pragmatismus als der Vision zuneigt, war am Ende des zweitägigen Gipfels voll des Lobes.
Wir haben gemeinsam eine erneuerte Partnerschaft beschlossen. Denn egal, ob es um den Klimaschutz geht, die globale Gesundheit, die Zukunft der multilateralen, regelbasierten Ordnung, Frieden und Sicherheit oder Migration, Europa und Afrika können die großen Fragen unserer Zeit nur gemeinsam beantworten.
Aber wie schwer es werden wird, diese gemeinsamen Antworten zu finden, das wurde einmal mehr am Vormittag deutlich. Da verkündete die Weltgesundheitsorganisation am Rande des Gipfels, dass 6 afrikanische Länder schon bald über Produktionsstätten für mRNA-Impfstoffe verfügen sollen. Unter diesen Ländern auch Südafrika, dessen Staatspräsident Cyril Ramaphosa diese Nachricht begrüßte. Gleichzeitig machte er aber deutlich, wie massiv die Enttäuschung in ganz Afrika darüber ist, dass der Kontinent noch immer bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen weitgehend abgehängt ist. Dass die Impfstoffhersteller noch immer nicht auf den Patentschutz verzichten.
We are talking about the lives of millions, hundreds of millions of people, rather than the profitability of the few companies. It is not acceptable that Africa is consistently at the back of the queue in relation to access to medicines.
Es gehe doch schließlich um das Leben von hunderten Millionen von Menschen und nicht nur um den Profit einiger weniger Unternehmen, so Ramaphosa. Trotzdem müsse sich Afrika bei der Versorgung mit Medikamenten immer wieder hinten anstellen. Die Verbitterung, die aus diesen Worten spricht, prägte den Gipfel von Brüssel. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron unterstrich, dass die EU-Staaten auf dem Schutz des geistigen Eigentums beharren, ebenso wie die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union weiter die Erteilung von Zwangslizenzen und die Patentfreigabe fordern. Irgendwie aber soll dieser Dissens beigelegt werden, und zwar schon bald, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
We have decided that the two commissions will meet college-to-college meeting here in Brussels in spring. And at that time, the latest, we have to deliver a solution.
Im Frühjahr soll es also eine gemeinsame Sitzung der Kommissionen von EU und AU in Brüssel geben. Und bis dahin soll ein Kompromiss vorliegen. Die gemeinsame Vision geht allerdings weit über den Gesundheitsbereich hinaus. Europa und Afrika wollen vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. 150 Milliarden will die EU dafür mobilisieren bis 2027. Geld, das zum Beispiel in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur fließt. Soll, in eine Kooperation im Energiebereich. Afrika sei reich an erneuerbaren Energien, könne groß in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen, meint Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Afrikanische Staaten aber wollen bei ihrem wirtschaftlichen Aufholprozess nicht auf die Nutzung fossiler Energien verzichten. Sie seien für den Klimawandel ja schließlich nicht verantwortlich. Einigkeit hingegen bei der Absicht, auch die Bildungsinfrastruktur voranzubringen.
L'Afrique, c'est quand même une population jeune à plus de 60% qui a besoin de formation, notamment formation professionnelle. Cette jeunesse aujourd'hui, même celle qui a des diplômes, n'a pas d'emploi.
Mehr als 60% der Afrikaner seien junge Menschen, sagte Moussa Faki, der Präsident der AU-Kommission. Die bräuchten Bildung, eine Berufsausbildung. Und selbst wenn sie heute ein Diplom hätten, dann gäbe es keine Jobs. Deshalb, so Faki, sei der Kontinent leider ein Schauplatz von Terrorismus und Gewalt geworden.
Peter Capern zum Abschluss des EU-Afrika-Gipfels. Unterdessen beraten die Finanzminister der G20-Staaten darüber, wie mit den Schuldenlasten nicht nur der ärmsten Staaten der Welt, sondern auch der Schwellenländer umzugehen ist. In den ersten beiden Corona-Krisenjahren wurden den ärmsten Ländern alle Zins- und Tilgungszahlungen noch gestundet, damit sie Geld haben, gegen die Pandemie anzukämpfen. Diese Hilfen sind jetzt ausgelaufen und die Folgen der Pandemie fressen sich mittlerweile auch in die entwickelten Regionen der Welt. Und letzten Endes via Export landet das auch alles wieder bei uns. Mischa Erhardt dazu.
In den vergangenen Jahren waren Investitionen in Schwellenländern vergleichsweise attraktiv. Denn in vielen von ihnen gab es immerhin noch Zinsen, im Gegensatz zu Nullzinsregionen wie Europa, Japan und den USA. Nun aber wendet sich das Blatt. Vor allem die amerikanische Notenbank will angesichts der hohen Inflation die Zinsen in diesem Jahr wahrscheinlich mehrmals anheben. Das könnte globale Geldströme umlenken und so zu einem Problem für ärmere und Schwellenländer werden.
Gerade die Schwellenländer sind verwundbar gegenüber einer Straffung der Geldpolitik, wie sie jetzt in den USA ansteht. Das ist bekannt. Hier sind alle Beteiligten gefordert. Es ist auf der einen Seite Sensibilität gefordert bei den starken Ländern, die ihre Geldpolitik verändern. Auf der anderen Seite sind andere aufgefordert, mit soliden Fiskalpolitiken die Resilienz gegenüber abrupten Kapitalabflüssen zu stärken.
So Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, nach dem G20-Finanzministertreffen, das wegen der Pandemie online stattgefunden hat. Neben den Zinsen in wichtigen Regionen ist die Inflation aber auch und gerade für Schwellenländer selbst ein Problem. Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft bei der DK Bank.
Das ist sicherlich eine Geschichte, die in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich stark sich niederschlägt. Und insofern hat man auch das ein oder andere Land schon erleben dürfen, dass sie dem entgegenwirken mit Zinserhöhungen.
Doch nicht nur das. Die zurzeit hohen Kosten für Lebensmittel und Energie machen gerade den vielen ärmeren Menschen in Schwellenländern schwer zu schaffen, weil sie ihren Alltag kaum mehr bestreiten können. Zumindest aber sinken ihre verfügbaren Haushaltseinkommen und das wiederum lähmt den Konsum. Soziale Not und Arbeitslosigkeit aufgrund hoher Infektionszahlen in der Pandemie kommen erschwerend hinzu. Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Um die Dynamik des Aufschwungs weiter beizubehalten, ist es wichtig, dass wir Schwellen- und Entwicklungsländer gezielt unterstützen, Produktivität, Durchhaltbarkeit und Resilienz zu fördern. Und dabei spielt insbesondere die globale Impfkampagne eine große Rolle.
Insbesondere aber über die Schuldensituation in Schwellenländern sei auf dem G20-Treffen länger als geplant gesprochen worden, so Lindner. Die Schuldentragfähigkeit einiger Länder ist durch hohe Ausgaben in der Pandemie und drohende Zinserhöhungen wackelig geworden. Sri Lanka zum Beispiel ist nahe dem Staatsbankrott. Auch Länder wie Pakistan, Ägypten, Tunesien, Uganda, Angola oder Argentinien gehören zu besonders kritisch verschuldeten Ländern. Im Vergleich zu früheren Situationen allerdings sieht Holger Bahr die Schuldenlage in den meisten Schwellenländern noch gelassen.
Das ist jetzt nicht so, dass hier die gesamte Landschaft der Schwellenländer da arg in Bedrängnis kommen würden, dass mit dem begonnenen Aufschwung eben hier auch wieder Perspektiven sind. Also unter Verschuldungskrisengesichtspunkten, ich glaube, da haben wir schon schwierigere Situationen in der Mehrzahl der Schwellenländer erlebt.
Jedenfalls liegt ein Unterstützen von ärmeren und Schwellenländern auch im Eigeninteresse Europas und insbesondere der deutschen Wirtschaft, die stark auf ihre Exportindustrie angewiesen ist. Dabei sticht China einmal mehr heraus. Nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes ist China das sechste Jahr in Folge der wichtigste Handelspartner Deutschlands.
Der Bericht von Mischa Erhardt und ins Inland. Betriebe können ihre Beschäftigten weiter mit Corona-bedingt erleichterten Regeln in Kurzarbeit schicken. Der Bundestag verlängerte die entsprechenden Grundlagen dafür. Jim Bob Nickschas dazu.
Die aktuellen Regelungen zur Kurzarbeit wären eigentlich Ende März ausgelaufen. Doch viele Branchen seien wegen der Pandemie immer noch in Schwierigkeiten, betonte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag. Als Beispiele nannte er die Veranstaltungsbranche, den Messebau oder auch die Gastronomie. Mit dem Beschluss sollen Betriebe nun bis zum 30. Juni weiterhin leichter Kurzarbeitergeld beantragen können. Auch die Bezugsdauer insgesamt wurde auf maximal 28 Monate angehoben. Firmen, die schon seit Beginn der Pandemie auf das Kurzarbeitergeld setzen, wären sonst aus dem Raster gefallen. Arbeitsminister Heil betonte aber auch, die Bundesregierung setze nicht auf Kurzarbeit forever. Man habe die Hoffnung, dass die Pandemielage im Sommer eine andere sei. Der Bundesrechnungshof hatte die Verlängerung der Sonderregeln zur Kurzarbeit bereits als nicht notwendig und zu kostspielig kritisiert. Die Linke forderte heute im Bundestag dagegen sogar eine Erhöhung. Das Kurzarbeitergeld soll verhindern, dass Unternehmen in Krisenzeiten Beschäftigte entlassen, weil es vorübergehend weniger oder gar keine Arbeit für sie gibt. Vor Corona im Februar 2020 lag die Zahl der Kurzarbeitenden bei 134.000. Zwei Monate später erreichte sie im Frühjahr den Rekordwert von rund 6 Millionen. Inzwischen ist die Zahl aber wieder deutlich zurückgegangen.
Der Bericht von Jim Bob Nikschas. Auch im Bundestag heute der Gesetzentwurf der Ampelkoalition zu den Heizkostenzuschüssen, mit denen angesichts steigender Energiepreise unter anderem Wohngeldempfänger und Studierende einen Zuschuss bekommen können. Und zugleich hat der Mieterbund mobil gemacht gegen das dauerhafte Problem beim Wohnen, gegen Mieten, die nicht bezahlbar sind. Panayotis Gavrilis berichtet.
Wer Wohngeld bezieht und alleine wohnt, erhält 135 Euro als Heizkostenzuschuss. Pro Person steigt die Summe. Eine vierköpfige Familie, die auf Wohngeld angewiesen ist, würde insgesamt 245 Euro einmalig bekommen. BAföG-Beziehende und alle, die in Ausbildung sind und ein geringes Einkommen haben, erhalten etwas weniger, 115 Euro. Die Bundesregierung wolle schnell, gezielt und spürbar Bürgerinnen und Bürger bei steigenden Energiepreisen entlasten, so die Bundesbauministerin Clara Geiwitz heute im Bundestag.
Ich denke hier zum Beispiel an Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende und Menschen, die wenig verdienen. Sie haben deutliche Probleme, die drohenden Nachzahlungen aus den kalten Wintermonaten zu schultern. Hier setzt unser Heizkostenzuschuss an. Er soll mögliche soziale Härten abfedern.
Insgesamt profitieren knapp über 2 Millionen Menschen von der Maßnahme, die allerdings nicht ganz günstig ist. Der Zuschuss kostet dem Bund knapp 189 Millionen Euro. Michael Breimann von der Unionsfraktion fordert indes eine dauerhafte Lösung und fordert auch Menschen mit mittleren Einkommen zu berücksichtigen.
Und ja, es sind nicht nur finanzschwache Haushalte von den stark gestiegenen Preisen betroffen. Vielmehr sind die Effekte wirklich bis weit in die Mitte der Gesellschaft spürbar. Und dieser einmalige Zuschuss, der hilft nur etwa 2 Millionen Menschen in unserem Land. Und das ist zu wenig.
Zu wenig, das findet auch linke Chefin Susanne Hennig-Welso. Sie meint aber nicht die Mitte, sondern verweist auf diejenigen, die knapp über der Wohngeldgrenze liegen, also keinen Anspruch haben, aber denen dennoch eine ordentliche Nachzahlung aufgrund gestiegener Energiekosten droht.
Die Inflation, die steigenden Heizkosten treffen auf eine schon vorher grassierende und unvertretbare Armutsgefährdung. Dagegen kommt man nicht mit unzureichenden Zuschüssen an.
Grundsätzlich ist die geplante Entlastung gut, sagen Sozialverbände wie die AWO. Gemeinsam mit dem Mieterbund und anderen Verbänden fordern sie als Teil des Bündnisses Mietenstopp eine regelmäßige Unterstützung anstelle von Einmalzahlungen. Ihre Hauptforderung ist aber ein flächendeckender Stopp für Mieterhöhungen in stark angespannten Wohnungsmärkten. Dafür soll diese Kategorie extra eingeführt werden. Vermietende dürften dann in diesen Gebieten für 6 Jahre die Miete nicht erhöhen. Monika Schmidt-Balzert, Sprecherin der Kampagne.
Die Preise für Wohnen galoppieren schlichtweg davon. In den letzten 6 Jahren stiegen die Mieten selbst in Städten, die bisher nicht als sehr angespannte Märkte galten, erheblich. Zum Beispiel in Bielefeld um durchschnittlich 34,8%, in Osnabrück um 35,6%, in Heidelberg um 40,5% und in Berlin sogar um 43,5%.
Es ist unklar, ob auf Bundesebene je nach Ausgestaltung ein zeitlich befristeter Mietenstopp überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Der Berliner Mietendeckel war vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden mit der Begründung, das Land Berlin dürfe die Mieten rechtlich nicht begrenzen, wenn, dann könnte das nur der Bund tun. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, will den Druck auf die Ampelkoalition erhöhen, um eine Regelung auf Bundesebene auf den Weg zu bringen.
Wir erwarten von allen, nicht nur von den beiden, die sowieso grundsätzlich willig sind, sondern auch von der FDP, dass hier was getan wird und dass man nicht abwartet bis zur nächsten Bundestagswahl, sondern dass man vorher hingeht und diese moderaten Vorschläge, die wir gemacht haben, in die Tat umsetzt. Ich meine, das können wir erwarten.
SPD und Grüne hatten im Wahlkampf mit Mietenstopp-Konzepten um Stimmen geworben. Jetzt in der Regierung mit der FDP ist bis auf wenige mietrechtliche Verschärfungen von einer drastischen Mietenbegrenzung zumindest keine Rede mehr. Und so scheint es aktuell relativ unwahrscheinlich, dass auf Bundesebene sich etwas in diese Richtung bewegt.
Panayotis Gavrilis war das. Seit einem Jahr kann das Bonner Bundeskartellamt Digitalkonzerne unter verschärfter Aufsicht stellen und einfache Verfahren gegen sie eröffnen. In diesem Jahr will nun auch die Europäische Union ein Regelwerk einführen, das dafür sorgt, dass Amazon, Google und Co. ihre Marktmacht nicht missbrauchen können. Und das soll dann in Brüssel umgesetzt werden. Wird damit das Bundeskartellamt entmachtet? Das ist eine Sorge, die heute die Union im Bundestag vorbrachte. Johannes Kuhn berichtet darüber.
CDU und CSU begrüßen grundsätzlich, dass die Europäische Union Digitalkonzerne wie Amazon, Meta oder Alphabet wettbewerbsrechtlich strenger regulieren wird. Allerdings warnt die Unionsfraktion im Bundestag. Der Digital Markets Act, kurz DMA, dürfe nicht dazu führen, dass das Bundeskartellamt aufs Abstellgleis gerate.
Das Bundeskartellamt ist in ganz Europa wohl die Wettbewerbsbehörde, die am meisten Expertise und Erfahrung mit der Sicherung des Wettbewerbs auf digitalen Märkten hat. Sie muss deshalb bei der Umsetzung der Regeln des DMA grundlegend mit einbezogen werden. Dafür muss die Ampelregierung in den Verhandlungen Sorge tragen.
So der CDU-Digitalpolitiker Hans-Jörg Durz. Das Bundeskartellamt kann seit vergangenem Jahr Digitalfirmen unter besondere Aufsicht stellen. Zum Beispiel, wenn sie wie Amazon über die Rahmenbedingungen für große Online-Marktplätze bestimmen. Oder wenn eine Firma wie Meta, ehemals Facebook, besonders viele Daten sammelt. Oder wenn sie, wie Apple oder Alphabet, verschiedene Digitaldienste in unterschiedlichen Bereichen anbietet. Google hat die Behörde jüngst bereits unter die Sonderaufsicht gestellt. Das Marktkontrollgesetz DMA verfolgt ganz ähnliche Ziele. Wenn es nach der EU-Kommission geht, allerdings mit Hilfe einer zentralen Aufsichtsbehörde in Brüssel.
Jetzt hat die erste Lösung, wir machen das europäisch einheitlich, natürlich einen großen Charme. Im Sinne von, klar, das sind global tätige Unternehmen, deren Aktionsradius umspannt die gesamte EU.
Sagt der Wettbewerbsrechtler Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Die Frage sei, ob das einer einzigen Behörde auch gelinge.
Da muss man sich eben vorstellen, dass solche Verfahren gegen Unternehmen dieser Größenordnung, mit dieser finanziellen Kraft, dass solche Verfahren extrem aufwendig zu führen sind. Und da wäre es aus meiner Sicht schon hilfreich, wenn wir Behörden wie das Bundeskartellamt, die selber sehr stark sind, wenn wir die einbeziehen und diese Rolle dann vielleicht nicht nur darin besteht, dass man mal ab und zu der Europäischen Kommission aushilft, sondern dass die eben auch eigenständig Verfahren führen können.
Konkret bestehe in der Sache kein Dissens, betonte auch die Ampelkoalition im Bundestag. Ja, man arbeite auf ein starkes europäisches Wettbewerbsrecht hin, so der SPD-Mann Falko Moors.
Wir sagen aber eben auch, dass wenn das, was dort geschaffen wird, eben nicht unserem Ambitionsniveau entspricht, dann muss es natürlich auch möglich sein, dass das Bundeskartellamt, dass das Wettbewerbsrecht, das wir hier so proaktiv geschaffen haben, auch weiter genauso gut und effektiv wirken kann, wie wir es eben angelegt haben. Und deswegen gilt beides.
Wie genau die nationalen Freiräume aussehen werden, wird in den kommenden Monaten auf EU-Ebene verhandelt. In den Verhandlungen zwischen EU-Kommission, Europaparlament und dem Europäischen Rat seien noch einige Fragen offen, so der Wettbewerbsrechtler Potzun. Zum Beispiel, ab wann Firmen unter den DMA, also unter die besondere Aufsicht, überhaupt fallen.
Sind es nur die ganz großen Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, Meta? Oder wird es noch weiter ausgedehnt auf andere größere Plattformen, ich sag mal Booking oder SAP oder ähnliche Unternehmen? Da wird hinter den Kulissen momentan noch sehr, sehr hart gefochten.
Da SAP aus Deutschland und die Reiseplattform Booking aus den Niederlanden stammen, sind hier nationale Interessen im Spiel. Und auch das Thema Interoperabilität ist noch nicht geklärt. Also ob verschiedene Programme gemeinsam funktionieren müssen. 90% der deutschen Messenger-Nutzer verwendeten WhatsApp, so CDU-Mann Durz.
Auf WhatsApp zu verzichten ist in Deutschland möglich, aber kommt einer Art digitalen Quarantäne gleich. Deshalb ist es notwendig, dass Anbieter mit einer überragend großen Marktmacht ihre Dienste so gestalten, dass Nutzer unabhängig von ihren Messenger-Anbietern miteinander in Kommunikation treten können. Schließlich können ja auch Kunden von Telekom, Vodafone oder Telefonica miteinander telefonieren.
Auch die Ampelparteien hatten sich im Koalitionsvertrag für Interoperabilitätspflichten im DMA ausgesprochen. Die Union allerdings deutete an, dass man nicht nur den Messenger-Bereich ins Auge fassen sollte, sondern auch gesetzlich dafür sorgen könnte, dass weitere digitale Dienste miteinander kompatibel sein müssen.
Johannes Kuhn war das. Während uns gerade Sturmtief Zeynep um die Ohren heult, scheint es recht plausibel, dass die Bilanz eines großen Versicherungskonzerns Schäden aufweist, in diesem Jahr der Flutkatastrophe an der A. Aber nein, bei der Allianz war es ein milliardenschwerer Rechtsstreit, der die Bilanz befleckt und sogar auf die Bezüge im Vorstand drückt. Michael Watzke berichtet.
Corona, Flutkatastrophen, Finanzskandal in den USA. Die Allianz scheint das alles locker abzuschütteln und präsentierte heute für das Geschäftsjahr 2021 einen Rekordumsatz und Betriebsgewinn.
We have been growing our revenues by 6% to 149 billion euros.
149 Milliarden Euro Umsatz, verkündet Allianz-Vorstand Oliver Bäte. Der Gewinn klettert um ein Viertel auf 13,4 Milliarden. Die Dividende soll deshalb um 13% steigen. Das sind erstaunliche Zahlen, wenn man bedenkt, dass Deutschland im Sommer 2021 eine der schwersten und teuersten Überflutungen seiner Geschichte erlebte. Solche Naturkatastrophen kommen Versicherungskonzerne wie die Allianz normalerweise teuer zu stehen. Doch Oliver Bäte zuckte heute mit den Schultern. Es werde immer Stürme, Fluten und kritische Ereignisse geben. Damit müsse jeder Versicherer umgehen.
There are always storms, floods and events that can be critical. There is no way that you can manage a company when nothing ever happens. So our resilience, our strength has to be so strong that people never doubt that we can live up to our promises.
Die Allianz müsse so stark und widerstandsfähig sein, dass niemand zweifeln könne, dass das Unternehmen seine Versprechen einhalten könne. Dabei kämpft die Allianz in den USA gerade mit den Kosten eines nicht eingehaltenen Versprechens. Die Asset-Verwaltungstochter Allianz Global Investors, AGI, hat Kunden mit dem gescheiterten Hedgefonds Structured Alpha getäuscht, der zu Beginn der Covid-Pandemie starke Verluste erlitten hatte. Nun wollen vor allem US-Pensionsfonds ihr Geld zurück. Allianz-Chef Bäte kündigte heute eine Einigung mit einem Großteil der amerikanischen Kläger an. Für mögliche Straf- und Entschädigungszahlungen wegen der Hedgefondsverluste stellten die Münchner 3,7 Milliarden Euro zurück.
This provision and the settlements this morning in the US are an important step towards resolution.
Diese Rückstellungen und Einigungen seien ein wichtiger Schritt, so Bäte, aber noch nicht die ganze Lösung des Skandals. Man sei in Verhandlungen mit dem US-Justizministerium und weiteren Klägern. Das könne zusätzliche Kosten verursachen, aber man wolle das Problem schnell lösen. Bäte fürchtet sich vor einem Image-Schaden, den die Allianz mit den windigen Hedgefonds erleiden könnte. Man habe aus den Fehlern gelernt und werde dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkomme.
We'll continue to strengthen our culture to prevent this event from happening ever again, I hope.
Harte Kritik übte Allianz-Chef Bäte heute an der Europäischen Zentralbank. Die müsse die Zinsen erhöhen und aufhören, immer mehr Geld zu drucken und quasi zu verschenken.
We cannot keep on printing money. We know that handing out money for free forever is not the recipe. So now it's really high time that we increase interest rates. We have -5 to 6% interest rates in Germany now, which is basically robbery of private people's money.
Derzeit läge der Zinssatz in Deutschland bei -5 bis 6%. Das sei Diebstahl des Geldes von Privatmenschen, so Bäte. Die Allianz antwortet mit dem Rückkauf eigener Aktien.
Michael Watzke war das und mit der Allianz geht es zur letzten Sendestation in den Börsenballsaal und zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, es gab einen Dämpfer für die Allianz-Aktien.
Wirklich einen deutlichen Dämpfer, -3,7%. Ja, es ist ja angesprochen worden, das soll alles Folgen für die Vergütung des Managements haben. Die Details dazu sollen dann Anfang März bekannt gegeben werden.
Und der Börsentag als Ganzes, da schlagen sich weiter die geopolitischen Krisen nieder.
Die bange Frage ist, wie geht es weiter in der Ukraine? Erst war ja die Erleichterung groß, als sich abzeichnete, dass die russischen Truppen wieder zurück in ihre Kasernen marschierten. Dann hieß es, es habe Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben. Der amerikanische Präsident wird nicht müde, von einem zeitnahen Einmarsch der russischen Truppen zu warnen. Also kurzum, hier ist vieles noch ungeklärt und offen. Das hat ja nicht nur Folgen für die Menschen, die dort leben, auch für die Wirtschaft. Das kann Einfluss beispielsweise auf die Öl- und Gaspreise haben. Viele Waren werden aus der Region exportiert und vieles mehr. Wir haben beim DAX in den vergangenen Tagen schon deutliche Schwankungen gesehen. Aktuell der DAX fast 1,5% im Minus bei 15.048 Punkten.
Ganz gegen den Trend aber haben die Bayer-Aktien deutlich zugelegt. Da gab es gute Ergebnisse zu einem Arzneimittel.
Ja, es geht um ein Krebsmedikament, einem der großen Hoffnungsträger für den Bayer-Konzern. In einer Studie wurden Männer mit Prostatakrebs damit behandelt und den Angaben zufolge hat dieses Medikament in einer Kombination mit einer anderen Behandlung das Überleben der Patienten deutlich verlängert, deutlicher, als wenn die Patienten jetzt nur mit einer Hormon- und Chemotherapie behandelt worden wären. Im Tagesverlauf die Aktien dann wieder leicht im Minus, sind Gewinnmitnahmen.
Es ging ziemlich auf und ab in dieser Woche mit den Kursen von Delivery Hero. Am Ende bleibt es dann aber beim Abwärtstrend?
Bei einem deutlichen Abwärtstrend. Minus von fast 8%. Und das vor dem Hintergrund, dass die Aktien ja schon in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren haben. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien gesenkt. Gut, es gibt auch Stimmen, die sagen, die Kursabschläge seien übertrieben. Aber viele Anleger sind doch skeptisch.
Und letztes Formtief, die Aktien von Auto 1. Da gibt es ein neues Rekordtief sogar.
Ja, sie sind im Handelsverlauf auf 12,40 Euro gefallen, den niedrigsten Stand seit dem Börsengang vor gut einem Jahr, aktuell ein Minus von fast 7%. Eigentlich müsste das Konzept ja funktionieren, nämlich Autos online zu verkaufen, aber es geht eben nicht alles online bei diesem Prozedere. Und das bereitet einige Schwierigkeiten.
Euro, Anleihen und Goldpreis.
Der Euro 1,1334 $, die Umlaufrendite von 0,15 auf 0,1% gesunken. Die Feinunze Gold 1.894,74 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.